Die USA adaptieren nicht, weil sie europäische Inhalte besser machen wollen, sondern weil sie glauben, dass ihr Publikum das Original nicht akzeptieren würde, solange es nicht aussieht wie Grey's Anatomy trifft Sherlock mit Kalifornien-Sonnenlicht. Das Krimi-Quartett, der Podcast über Krimis.
Wie Krimi-Freunde. Heute sitzen wir in unserem Wohnzimmer mit gleich zwei Bildschirmen. Und das hat einen guten Grund. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Krimi-Quartetts. Ich bin Stefan und begrüße meine Mitpodcasterin Yvonne.
Hallo und heute wahrscheinlich in doppelter Form. Hallo, ne?
Ja, denn du hast uns für diese Folge zwei Serien mitgebracht oder ist es in Wirklichkeit nur eine? Yvonne, was erwartet uns heute?
Und jetzt unsere Spoilerwarnung. Wir reden über jeden Aspekt der Geschichte, soweit er uns interessiert und passt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut, lest und hört euch den Fall erst an und kommt dann zurück zum Podcast.
Die Frage ist tatsächlich eine berechtigte, denn wir schauen uns heute die Serie HIP an. HIP, Ermittlerin mit Mords-IQ. Das ist eine französische Serie, eine Kriminalkomödie oder auch Dramedy. Die Erstausstrahlung in Frankreich war im April 21 und in Deutschland im Dezember 21. Das ging dann also wirklich sehr flott, bis es zu uns kam. Die Serie hat aktuell 4 Staffeln mit 32 Episoden, also ungefähr 8, nein nicht ungefähr, sondern exakt 8 Folgen pro Staffel, mit einer Laufzeit pro Folge von etwa 55 Minuten. Die Serie spielt in Lille und folgt der hochbegabten Morgane Alvaro, einer alleinerziehenden Mutter mit einem IQ von 160. Durch einen Zufall wird sie als zivile Beraterin bei der Polizei engagiert und mit ihrer sehr unkonventionellen Art und ihrem messerscharfen Verstand hilft sie dem pedantischen Kommissar Adam Karadec bei der Lösung komplexer Kriminalfälle. Die Serie kombiniert dabei humorvolle Elemente mit spannenden Kriminalgeschichten und beleuchtet gleichzeitig auch noch die persönlichen Herausforderungen der Hauptfiguren. Und das Ganze ist adaptiert worden von den USA. Und dazu sagt uns jetzt Stefan noch ein paar Kopfdaten.
Ja, und zwar heißt die im Original High Potential. Und so ist auch tatsächlich der deutsche Titel High Potential. Es kommt, wie gesagt, aus den USA. Es ist auch hier eine Krimikomödie. Und die Erstausstrahlung war 2024, also 3 Jahre später. Die Erstausstrahlung in Deutschland ungefähr ein halbes Jahr später, Anfang 2025. Es gibt im Moment nur eine Staffel, die wird allerdings verlängert. Und im Gegensatz zum französischen Original haben wir es hier mit 13 Episoden statt 8 pro Staffel zu tun. Und auch die Laufzeit ist ein bisschen kürzer, 42 Minuten. Das Ganze läuft aktuell bei Disney. Die Hauptfigur heißt dann Morgan Guillory. Also der Vorname ist gleich, den Nachnamen hat man verändert. Und der Detektiv, der hat tatsächlich den gleichen Namen, der heißt Adam Karadec. Und Morgan ist Beraterin nicht in Lille, sondern beim LAPD.
So. Heute müssen wir ja ein bisschen aufteilen, Stefan. Aber nichtsdestotrotz stellen wir uns den Fragen, den wir uns sonst auch stellen. Und zwar, warum eigentlich diese Serie? Welche haben wir zuerst gesehen? Das ist jetzt eine spezielle Frage. Welche haben wir zuerst gesehen, weil wir hier zwei haben? Wie war es bei dir?
Ich habe tatsächlich zuerst die US-Serie gesehen. Ich habe eine Kollegin, die hat die ganze Zeit die französische Serie geguckt und mir davon vorgeschwärmt. Und dann habe ich gesehen, dass auf Disney das Ganze auf Amerikanisch läuft. Und da ich eher so amerikanisch getickert bin, habe ich mir gedacht, ach, da gucke ich mir die an. Und die ist gerade ja auch die erste Staffel zu Ende gegangen. Und direkt nach der US-Folge, der ersten, habe ich schnell in die französische reingeguckt und habe mir gedacht, wow, da gibt's Unterschiede, aber einiges ist ja stumpf kopiert. Das hat mich ein bisschen erzürnt.
Oh, erzürnt tatsächlich, da müssen wir bestimmt erzürnt. Nachher noch drüber reden.
Nee, ne, kann ja wohl nicht sein. Ja, wie war es bei dir?
Ähnlich, aber ohne das erzürnt, ich war eher erstaunt. Ich habe, weil wir mal wieder was brauchten, was wir nebenher gucken, also beim Essen gucken, hat eine Freundin vorgeschlagen, können wir doch High Potential schauen. Das habe ich schon mal gesehen. Gesagt, getan. Und dann habe ich herausgefunden, dass es ein französisches Original gibt. Und wie ich da so bin, habe ich da natürlich reinschauen wollen. Und dann selbiges festgestellt, was du festgestellt hast. Hoppala, ist ja alles ganz schön gleich. Aber irgendwie gefallen mir die Charaktere hier besser, weil mir bei dem Amerikanischen schon aufgefallen ist, dass da ein paar Dinge getan wurden, die ich mittlerweile nur noch nervtötend finde. Da gehen wir aber nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Genau.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, französisches Original und amerikanisches Remake, was finden wir besser, was finden wir nicht besser? Erzähl mal, wie ging es dir denn da mit den Unterschiedlichkeiten? Was
Ich
mochtest
fange
du?
einfach mal mit dem Amerikanischen an, weil ich damit auch angefangen habe zu gucken. Also was natürlich auffällt, ist typisch amerikanische Krimiserie. Es ist ja auch eine TV-Serie. Das ist von der ABC erstellt worden. Das ist natürlich eine unterhaltsame Serie. Sie ist snackable, sie ist fast schon cozy. Also die kann man wirklich ganz gemütlich an einem Abend mal mit weggucken. Die Protagonistin ist ein bisschen anders, als man das so gewohnt ist, aber halt nicht so anders, dass es aufstößt. Wahrscheinlich auch einem amerikanischen Publikum da nicht aufstoßen würde. Und die Fälle, die ich gesehen habe im Amerikanischen, die entsprachen so im Großen und Ganzen dem französischen Original und sind damit auch grundlegend interessant. Genau. Wie
Genau,
ging es dir
also
mit dem Amerikanischen?
ja, also war flott erzählt, fand ich so ganz gut gemacht. Und zumindest die erste Folge hat mich durch durch die Charakterdarstellung und so beeindruckt. Ich fand das flott eingeführt, ganz gut gemacht. Dann im Vergleich zum französischen Original habe ich auch festgestellt, dass es eben sehr genau nachgezeichnet ist. Das bezieht sich jetzt aber nur auf die Pilotfolge. Und ja, vielleicht gehe ich mal kurz zum Französischen über. Da ist mir dann, nachdem ich das Amerikanische geguckt habe, aufgefallen, dass die Serie klassisch französisch ist, was jetzt nicht schlecht oder gut ist, sondern es ist
Nein,
mir
das ist keine Wertung,
aufgefallen.
das ist einfach ein Fakt, genau.
Ja, es ist ein Fakt und es ist anders dargestellt so, ne? So, die ist ein bisschen sperriger, finde ich. Und sie ist ja klassisch französischer, also noch andere Dialoge so, der Text ist teilweise echt gleich, also gerade am Anfang, ich habe das genau verglichen und trotzdem wirkt es anders. Das ist schon sehr, sehr, ja, was ist, genau, was denkst du denn zum französischen Original?
Ja, mir ist es auch aufgefallen, dass die Protagonistin einfach völlig anders wirkt, weil sie ja auch ein völlig anderer Typ ist im Grunde im Vergleich zu der amerikanischen, auch rein was die Schauspielerinnen anbelangt. Ich fand, sie war andersartig, sowohl die Serie als auch die Protagonistin und vom Gefühl her authentischer. Die kam mir einfach näher. Die Protagonistin ist auch relativ kratzbürstig und durchaus herausfordernd, auch herausfordernd für die Zuschauerschaft, nicht nur für den Kommissär da vor Ort. Und ich fand aber, der Kommissär war sehr viel nachvollziehbarer, als es der, was ist das, ein Detective im Amerikanischen, als es der Detective war, der mir nämlich, wenn wir dann mal zum Negativen gehen, der mir nämlich tatsächlich ein bisschen auf den Keks ging. Genau. Die Fälle sind, wie gesagt, teilweise gleich, teilweise unterschiedlich. Wenn einem das Amerikanische schon gefallen hat, dann wird wahrscheinlich das Französische durchaus auch gefallen finden.
Ja, genau. Und was hättest du dir anders gewünscht?
Ich hätte mir die Darstellung, also beim Amerikanischen wieder die Darstellung des Detectives tatsächlich anders gewünscht, weil der mir von Anfang an, also wirklich von Folge 1 an so ein bisschen auf die Nerven ging mit seiner Attitüde. Und vor allem auch mit der Darstellung, also er ist halt relativ inkompetent dargestellt und geht dann direkt gegen die Protagonistin, was man im Französischen sehr viel besser nachvollziehen kann, weil er damit halt ein Stück weit anders umgeht und anders rüberkommt. Und im Französischen, ich bin kein großer Fan von diesen Staffel-Arcs, muss ich gestehen.
Staffel-Arcs heißt.
Staffel-Arc bedeutet, dass du einen Erzählstrang hast, der über die komplette Staffel geht.
Ja.
Und das ist sowohl im Französischen als auch im Amerikanischen die Suche nach dem verschollenen Partner von vor, ich habe vergessen, wie vielen Jahren, das ist auch schon ein Stückchen her. Rauche ich persönlich nicht, das ist aber so ein Geschmackssache-Ding. Und die spätere Liebesbeziehung, die dann in Staffel 3, glaube ich, so langsam kommt, 2 oder 3, das ist auch so ein Ding, das brauche ich jetzt eigentlich nicht. Also die Liebesbeziehung zwischen, um mal zu spoilern, zwischen Morgan und Adam, der Kommissar ist.
Genau.
Wie ist es bei dir?
Ja, also was die Liebesbeziehung oder potenzielle Liebesbeziehung angeht, da sind die ja noch nicht so weit im Amerikanischen, weil da erst die erste Folge, also die erste Staffel ist. Ich fand den amerikanischen Ermittler jetzt nicht so unsympathisch, wie du ihn fandst. Er ist irgendwie ein bisschen klarer abgegrenzt. Daher kommt das wohl hinterher, stimmt die Chemie. Was ich mir anders gewünscht hätte, ist, dass die Folge 2, 3, 4, 5 in der amerikanischen Sendung, dass die da den Spirit des Piloten beibehalten haben. Also ich fand, die haben die Hauptfigur noch stärker geglättet, runtergemacht. Und das Einzige, was jetzt die Ermittlerin von anderen Ermittlerin neben ihrem IQ unterscheidet, ist, dass sie alle 2 Minuten was anderes anhat und das extravagant ist. Also Fingernägel gemacht oder ein Röckchen an oder weiß der Geier. Das sind reine Äußerlichkeiten, während im französischen Original die Frau einfach auch ein Stück weit so raus ist aus gesellschaftlichen Zusammenhängen. So, ne, die amerikanische Ermittlerin ist voll amerikanisch und eigentlich hat sie nur den Spleen, dass sie jetzt besonders intelligent ist und dass man sie fast in die Nähe von Sherlock Holmes rückt dadurch. So, und nichts anderes, während die echt im Französischen sperriger ist. Und das macht die Figur interessanter, obwohl ich die amerikanische Serie ganz gut gucke. Aber es ist ein bisschen dann mehr so ein Bügelfilm, also wo ich gut bei esse. Kann und sage, wenn wir 2 Stück oder ich weiß nicht genau, wie der Fall jetzt aufgelöst ist, dann denke ich, ja, dann nicht, ne? Dann gucke ich halt die nächste. Also das ist ein bisschen so Massenware plötzlich. Das fand ich schade. Da hat man bei High Potential Potenzial verschenkt. Das fand ich nicht so cool. Ne? Das hätte ich mir gerne anders gewünscht. Ja.
Aber nichtsdestotrotz kann man die beiden Serien ja durchaus empfehlen.
Ja, finde ich auch. Also die französische empfehle ich, wenn man so ein bisschen eine skurrile Ermittlerin mit French Vibes, das ist jetzt nicht French, haben will, dann ist das ganz gut. Ne? Lille ist nochmal anders als Paris. Da kriegt man nochmal so einen anderen Blick in Frankreich rein. Mich hat die Serie im französischen Original stark an Profilage oder an Profiling Paris erinnert. Eine französische Krimiserie, die ich sehr empfehle. Ich glaube mit 10 Folgen inzwischen. Und anfänglich, die Ermittlerin wird irgendwann ausgewechselt, haben wir auch eine sehr skurrile Dame, die Psychologin ist und am Tatort immer hin und her trippelt und aber auch sehr interessante Einblicke gibt, die die anderen nicht finden. Das ist sehr vergleichbar. Auch das gesamte Grundsetting mit dem Kommissar etc. ist sehr, sehr ähnlich, ist mir nochmal aufgefallen. Deswegen, also für Frankreich-Fans oder wer einen schönen Krimi sehen will, ist die französische Serie sehr zu empfehlen. Und bei High Potential ist es eher so typische Krimi-TV-Serie zum Abendbrot mit einer speziellen Ermittlerin. Kann man ganz gut gucken. Wenn man die jetzt nicht sieht, dann ist auch nicht schlimm. So.
Ich verstehe total, was du meinst, ja. Also mir geht es halt wirklich auch genauso, dass wer generell typisch amerikanische Krimi-TV-Serien mag, der wird sicherlich an High Potential auch seine Freude haben. Das ist jetzt aber auch nichts, was im Gedächtnis bleibt. Was im Gedächtnis bleibt, das ist halt HIP oder HPI, je nachdem, in welcher Sprache man sich gerade bewegt.
Ja.
Weil es einfach einen Charakter, eine Protagonistin hat, die im Kopf bleibt, die halt so ein bisschen spitzer ist, die einen herausfordert beim Gucken, die auch ein bisschen dagegen geht, die halt auch nicht grundsympathisch ist. Das muss man ja auch sagen, das gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Also wer herausgefordert werden möchte bei einer Krimiserie durch Charaktere, der wird wahrscheinlich eher am Französischen Gefallen finden. Wer sowieso Gefallen am Französischen findet, wird mit dieser Krimiserie auch seine Freude haben. Und wer was Snackables haben will zum nebenher beim Abendessen mitgucken, der geht dann auf High Potential.
Ja, krass die Unterschiede, ne? Ja, große Remakes. Ja, prima.
Total. Aber genau diese Remake-Unterschiede sind auch das, was wir uns heute im Deep Dive angucken. Mir und bestimmt nicht nur mir, sondern auch dir, Stefan, und euch da draußen ist aufgefallen, dass relativ viele europäische Inhalte, nicht nur europäische, aber da wir selbst Europäer sind, gucken wir natürlich aufs Europäische, Inhalte geremaked werden im Amerikanischen. Und da haben wir uns natürlich gefragt, was soll das? Und gucken uns da jetzt mal an, was es für Unterschiede gibt. Und ja, wir starten mit den Charakteren.
Ja, und vielleicht nochmal, also ich hatte ja auch gedacht, hä, wieso gibt's das jetzt noch in Englisch?
Warum gibt's das doppelt? Ja, ja.
Warum müssen die Amis das jetzt nochmal machen?
Ja, frage ich mich jedes Mal.
Was soll das? Ja, genau. Und da gucken wir uns vielleicht mal an, wie die Charaktere aufgebaut sind. Ja,
genau. Erzähl mal. Wir starten natürlich mit unserer Protagonistin, also im Französischen mit Morgane. Das ist eine totale Chaotin. Sie ist grell, sie ist harsch, sie ist emotional explosiv. Da weißt du teilweise nicht, was in der nächsten Sekunde auf dich zukommt. Und entsprechend fühlt sich der Kommissär, der natürlich auch sehr, natürlich das Gegenteil von ihr ist, weil wir wollen ja ein bisschen Spannung in der Beziehung haben, nicht wahr?
Ja.
Fühlt sich da auch oft überfordert und ich kann mir vorstellen, dass sich da ein Teil der Zuschauerschaft auch hin und wieder mal von ihr etwas überfordert fühlt. Ich finde aber, sie hat eine sehr authentische Darstellung. Sie ist halt wirklich eine Frau außerhalb der Norm und genau das kommt auch rüber.
Ja.
Inklusive auch schwieriger Beziehungen zum Kommissär, zu ihren Kindern, zu ihrem Ex-Freund und so weiter.
Genau, wir haben nicht nur einen Fokus auf den Fall, sondern eben auch auf ihr Beziehungsumfeld. Und die Frau wird nochmal stärker gezeigt. So, ja, gefällt mir sehr gut. Sie wohnt noch ein bisschen zu privilegiert, finde ich. Also jetzt so als leichte Kritik, ne? Sie hätte jetzt auch in einem Hochhaus wohnen können. Sie hat eine eigene Wohnung. Ob das jetzt für Lille typisch ist, das kann ich so nicht sagen, weil ich noch nicht da gewesen bin. Gut, aber das hat die Amerikanerin ja auch, ne? Der geht's finanziell nicht so richtig gut. Die muss auch überlegen, in Pilotfolge, das Auto muss repariert werden und deswegen fahren die Bus und im Bus nehmen die noch den Einkaufswagen mit. Sehr schöne Szene.
Das ist aus dem Französischen übernommen. Das ist jetzt kein extra Gag, den das Amerikanische eingebaut hat.
Nein, der Amerikaner hat sich gesagt, sowas machen wir zwar nicht, aber wir setzen das jetzt hier ein, weil wir ja stumpf kopieren. Also zumindest in der Pilotfolge. So hatte ich den Eindruck.
Ich hatte mich dann auch gefragt, ob das überhaupt so möglich ist, weil ja heute viele von diesen Wägen auch eine Wegfahrsperre haben sozusagen. Also du kannst nur bis zu einem gewissen Punkt vom Gelände und dann kommst du halt nicht mehr weiter. Aber da geht's offensichtlich.
Ja, hier bei Edeka geht's auch nebenbei.
Ja gut, bei mir, bei Netto um die Ecke geht das auch tatsächlich von daher. Ja, und beim Konsum auch. Ja, ja.
Okay, was ist mit Morgan? Der amerikanischen Morgan.
Morgan, genau. Also Morgan, wir hatten es ja auch schon mit angedeutet, die ist im Vergleich schon sehr geklättet. Und ich meine nicht ihre Haut, ich meine ihren Charakter. Sie ist charmanter, absolut. Sie ist kontrollierter. Die explodiert einem halt nicht mitten ins Gesicht, so wie es einem bei der Morgan passieren kann.
Ja.
Und ist damit natürlich auch weniger exzentrisch. Das ist aber eigentlich auch das, was den Charakter ja mal ausgemacht hat.
Ja.
Und sie fühlt sich irgendwie konstruiert an.
Und ja, ist ein bisschen so vom Reißbrett so, ne? Ja.
Irgendwie schon so nach dem Motto, so wir haben jetzt die Morgan, die müssen wir aufs Amerikanische überstülpen. Was müssen wir denn da verändern? Und dann haben wir da praktisch was drumherum geschrieben und das so ein bisschen hin und her gezupft. Und Morgan ist dabei rumgekommen. Und ich finde, gerade die Beziehung zu ihrem Partner oder Ex-Partner ist ja eigentlich richtiger. Die ist komisch.
Die ist sehr komisch, ja.
Die ist sehr seltsam. Ich weiß nicht, ob es an den Schauspielern liegt, die einfach keine Chemie zusammen haben, oder ob es an der Schreibe liegt oder an beidem. Aber das passt überhaupt nicht.
Nein, dass die mal eine Beziehung hatten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das finde ich auch, ja. Nee. Also ist sehr seltsam reingebaut so, ne? Ja, die Figuren sind gleich angelegt, aber man merkt jetzt hier schon, dass es veramerikanisiert ist tatsächlich an dieser Stelle. Mhm. Ja. Und dann haben wir noch den Adam oder Adam. Ja, der ist ein bisschen unterschiedlich. Gut, die haben beide einen Bart, also das muss man auch sagen.
Die sehen sich äußerlich sehr ähnlich. Sehr ähnlich, ja.
Das fand ich krass so, ne? Also,
ich auch.
Ja.
Wir nehmen sich aber trotzdem relativ unterschiedlich. Du hast den ja jetzt nicht so negativ wahrgenommen wie ich.
Ja.
Aber gerade die ersten beiden Folgen mit dem amerikanischen Adam, boah, das war schon anstrengend mit dem guten Mann.
Ja, der ist ein bisschen stereotyper dargestellt.
Ja.
Die haben ja beide diese Angewohnheit, dass sie sich permanent die Hände reinigen, dass sie so ein Gel haben. Und bei dem Franzosen wirkt das ist die erste Szene, wo die Morgane drin haben, das wirkt so relativ natürlich, wie er das macht. Und bei dem anderen merkt man sofort, das ist eine Macke. Also es geht so Richtung Monk, aber gar nicht schlimm, das machen die hier auch nicht. Also bleiben glatt, ne? So. Und ja, ich glaube auch, dass die amerikanische Serie so ein bisschen mehr so auf Witzigkeit geht. Und die französische Serie vielleicht ein bisschen mehr auf Unterhaltung. Was heißt das?
Mehr Drama vielleicht, ne?
Ein bisschen mehr Drama.
Die
so.
Ist mehr Dramedy und vielleicht ist die amerikanische dann eher mehr, naja, Slapstick kannst du eigentlich auch nicht sagen, aber so ein bisschen mehr Holzhammer.
Ab Folge 2. Also Folge 1 ist noch relativ gleich und dann bei 2 geht es ja mit den Amis ein bisschen runter in der Darstellung. Da haben die quasi ihr Format gefunden, hatte ich so den Eindruck. Oder vielleicht haben sie auch den Pilot zunächst vorgeführt und die haben gesagt, oh, das brauchen wir aber noch ein bisschen mehr amerikanisch.
Auch möglich, ja.
Und dann haben die gesagt, okay, wir haben sowieso keinen Anspruch, das machen wir dann einfach so.
Wir wollen jetzt, dass ihr es guckt und dann wollen wir auch es entsprechend anpassen.
Wir setzen ja Werbung ein und darum geht es ja auch, ne? Also der Amerikaner.
Ja, wir dürfen hier tatsächlich nicht vergessen, es ist eine TV-Serie und entsprechend fürs TV-Publikum muss die dann auch gemacht sein. Wir befinden uns hier nicht bei Netflix.
Nein.
Wo dann auch mal ein bisschen was anderes geht.
Manchmal, ja. Genau, ja.
Ja, manchmal, da hast du recht. Ja.
Okay, das sind die Charaktere, also das ist jetzt aber noch nicht so richtig, warum amerikanisiert man das? Also hätte der Amerikaner das nicht auch ausgehalten, so eine französische Serie, oder guckt man das nicht? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die dahinter steht, ne?
Ja, aber das wird schon auch mit an den Charakteren gelegen haben. Wie gesagt, die französische Morgan, die ist schon ein bisschen unbequem.
Ja.
Und wenn wir dann in weitere Aspekte gehen, zum Beispiel in den sozialen Kontext oder Humor, da haben wir dann natürlich auch noch weitere Unterschiede.
Ja, erzähl mal, was ist denn sozialer Kontext?
Der soziale Kontext zeigt sich bei beiden Serien durch die Wohnsituation, wo man sich ich habe mich zumindest bei der amerikanischen Serie gefragt, wenn sie tatsächlich alle 2 Monate einen anderen Job hat und die ja mit Sicherheit auch nicht besonders gut bezahlt sind, wie kann die sich eigentlich die Wohnsituation leisten, in der sie lebt? Das ist ja schon alles sehr groß und sehr weit und sehr nett. Das sieht schon alles ganz hübsch aus. Ne?
Genau. Also die wollten keine prekären Verhältnisse haben. Habe ich so den Eindruck gehabt. Ne? Obwohl es eigentlich so
noch nicht immer ansatzweise.
Noch nicht mal ansatzweise. Ne? Die hat zwar dauernd mit irgendwelchen offenen Rechnungen geklagt, aber eigentlich hat die also deutlich gehobene Mittelklasse gewohnt. Ne? Also,
ich würde auch sagen, dass das eigentlich ob es gehobene Mittelklasse ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich da einfach die amerikanischen Wohnverhältnisse zu wenig kenne. Mhm. Aber ich würde schon sagen, das ist jetzt keine Unterschicht.
Nee.
Wo sie ja eigentlich aber hin argumentiert wird, was man aber nicht sehen kann. Also
genau.
Das ist dann halt wieder das Show Don't Tell nicht umgesetzt.
Ja, die Beweise fehlen, ne? So, das würde man
absolut,
sagen.
Absolut, um mal bei der Krimiserie zu bleiben, genau, die Beweise fehlen.
Gimme Proof, und, ja.
Richtig, und das ist nicht so wirklich da.
Nee.
Wir haben das hier als suburbanen Schick bezeichnet und irgendwie haut das halt hin, weil es schon alles ganz nett aussieht.
Ja, ein bisschen plüschig, ein bisschen viel Kissen, finde ich, aber so, ne?
Ja.
Und bei den Franzosen, bei der französischen Version ist es anders, ne?
Etwas zumindest. Du hattest ja vorhin schon gesagt, also so wirkliche Unterklasse und richtig prekäre Verhältnisse sieht man auch da nicht. Und da hast du völlig recht. Andererseits sieht man da zumindest, dass das jetzt nicht die stabile Mittelklasse ist. Das Haus beziehungsweise das Innere vom Haus, das ist schon alles, sagen wir, ordentlich abgewohnt. Das ist jetzt nicht abgeranzt, wie man es vielleicht auch hätte darstellen können, aber es ist schon abgewohnter. Das ist alles auch etwas enger, das ist alles chaotischer auch. Ich fand auch, das Amerikanische ist relativ aufgeräumt. Wann auch immer sie das tut, gerade mit ihrem Wuselkopf, keine Ahnung.
Ja. Vielleicht räumt auch der Ex-Mann auf oder der Sohn, das wissen wir nicht.
Tatsächlich eine Möglichkeit. Ja, ja.
Ja, ja. Und in dem französischen Original hat sie auch, sind die Geldsorgen ein bisschen stärker spürbar so, ne? Das wird so ein bisschen weggesendet in den Ami-Dings. Man konzentriert sich auf ihre Superkraft und weniger auf die sozialen Unterschiede.
Vielleicht auf die echten Probleme, ne?
Auf die echten Probleme, vielleicht ein typisches Thema für Mainstream-Serien in Amerika. Ja. Und Humor ist auch unterschiedlich, ja?
Ja, absolut. Also das Französische, naja, wobei, beim Französischen hast du ja durchaus auch, wenn wir da mal in die Komödien, gerade in die Kinokomödien reingucken, oh mein Gott. Da möchte ich persönlich nicht reingucken, weil das ein Humor ist, der geht in eine Klamauk-Richtung, mit der kann ich überhaupt nicht. Aber es hat ja auch nicht eine Nation nur eine Art von Humor. Das wäre ja albern, das zu behaupten.
Ja, kommt ein bisschen auf das Genre an, ne?
Richtig, genau. Ja. Und ich habe festgestellt, vielleicht ist das aber, liegt es auch daran an den Serien, die ich geguckt habe, die französischen Krimiserien, die haben einen sehr speziellen Humor, der mir auch ganz gut liegt. Und Filme, also die klassischen Komödien, die französischen, damit kann ich zum Beispiel gar nicht. Das fand ich interessant.
Ja. Na gut. Also französischer Film, französische Serie ist speziell, das finde ich auch. Ja. Also ich erinnere mich noch, ist etwas länger her, das grüne Leuchten von Eric Rohmer. Eine ganz ruhig erzählte Geschichte und gefühlt gibt es nur Gegend und zwischendurch reden die Leute die ganze Zeit. Also so, okay. Ne, das Autorenkino halt so und das würde man Amerika nicht machen. Dafür sind die, wie hast du es hier genannt, Punchlines getrimmt. Der Witz muss sitzen, das ist so ein bisschen knackiger. Die haben ja auch nur 42 Minuten Zeit.
Ja, da muss ein bisschen was schon kommen. Ne?
Da muss es schon knackig kommen. Ja, übrigens nebenbei, in beiden Serien haben wir so sehr schöne kurze Schnitte, so zack, 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 wenn die sich Bilder anguckt oder einen Überblick verschafft über die Wohnung, dann haben wir so, als wenn man so Snapshots macht, so klick, klick, klick.
Ja,
klick.
So Snapshots aus ihrem Gehirn heraus, ne?
Aus
so
ihrem Stück Gehirn weit. Heraus. Das finde ich cool. Das finde ich super. In beiden ist es gut gemacht. Die Amis machen es noch ein bisschen anders, aber nicht schlechter an dieser Stelle tatsächlich. Erinnert ein bisschen an Sherlock in der Version mit Cumberbatch.
Nur ohne die Schrift, ja.
Ohne die Schrift, genau. Wird nicht gemacht und das gefällt mir an der Serie gut und dadurch wird man auch wach wieder zwischendurch. Wobei das
Kannst
natürlich für den normalen Verstand ein bisschen schnell ist, aber ja.
Findest du?
Ich bin schon älter.
Okay, ja gut.
Ja, ach was, nein, Quatsch. Nein.
Sie erklärt das ja auch immer noch mit dazu, von daher
genau,
in der Regel kommt man, denke ich,
nicht. Genau, nicht einfach nur gemacht, boah, wir stellen was da, das hat keine Bedeutung, das stimmt nicht. Ja. Die breiten das nochmal aus, in der Pilotfolge ist das ja mit den Kissen, wo sie dann, man sieht das und dann erklärt sie nochmal, gucken Sie mal, wie präzise die Kissen
Pflanze,
da sind.
Genau.
Und die Pflanze und die Gegenstände
die Blümchen.
Im Regal und so, das ist, gut gemacht, ja.
Kannst du dich zufällig noch erinnern? Ich weiß leider nicht mehr, ob es die erste oder die zweite Folge in der französischen Serie ist. Deswegen kann es auch sein, dass du es gar nicht gesehen hast. Sie hatten einmal tatsächlich einen Verweis gemacht auf CSI und hatten dann in der französischen Serie und hatten dann tatsächlich einen kurzen Einspieler. Da sah das Ganze aus wie das Intro von CSI. Ich habe herzlich gelacht.
Das
war wundervoll.
Folge gewesen sein. Da gucke ich mir die aber gerne nochmal an.
Das war ganz wundervoll.
Ja, super. Ja, sehr schön. Also Zitate, Referenzen, auch leicht lustig gemeint, finde ich immer prima. Ja,
ja, genau.
So,
oder
ne?
In der zweiten Folge auch, da kommt sie relativ am Anfang mit einem Baby, also mit ihrem Baby, nicht mit einem Baby, mit ihrem Baby an den Tatort, ja, weil gerade Eingewöhnung ist in der Kita und die Kleine, ich glaube, es war ein Mädchen, ne? Das Baby, ich glaube, es war ein Mädchen, ist auch egal.
Ja.
Also, dass der oder die Kleine halt gerade die Eingewöhnung noch nicht so gut hingekriegt hat, was mich auch nicht wundert, ich meine, ist vielleicht ein Jahr alt oder so oder anderthalb, kommt die da tatsächlich mit dem Baby an den Tatort und ja. Karadek natürlich auch direkt, du traumatisierst das Baby, geh weg.
Oh, genau, aber das gibt es in der amerikanischen Folge auch.
Ja, ja, das ist so ähnlich gemacht.
Ich weiß aber nicht, ob es die zweite Folge, dritte Folge ist.
Das müsste die zweite nicht. Dann auch gewesen sein, ja. Das war der Fall, genau, mit dem, ja, Toten in der Badewanne.
Ja, okay. Ja.
Genau.
Genau. Und wir haben noch die Tanzszene. In Folge 1 gibt es eine Tanzszene. Das ist sozusagen auch der Stein des Anstoßes. Morgan oder Morgan kommt ins Polizeirevier und ist dort als Putzkraft angestellt. Und dann, während sie tanzt nach der Musik vom Kopfhörer, schlägt
sie... Es läuft von Gossip Heavy Cross. Das haben wir vorhin noch rausgefunden.
Genau.
Das müssen wir hier noch loswerden. Wir haben sehr lange recherchiert.
Ja, natürlich. Ein Deep Dive in der Recherche. Welche Musik war das denn wohl noch? Und haben festgestellt, genau, ja, flotte Musik passt ganz gut. Und da tanzt sie zu. Die Französin tanzt anders als die Amerikanerin. Da kommen wir noch drauf. Und dann wirft sie das um. Und da kann man so ein bisschen gucken, wie hat's der Franzose / Europäer gemacht? Wie hat's der Amerikaner gemacht? So ein bisschen wie so eine Lupe auf die unterschiedlichen Sachen. Das wollen wir uns vielleicht mal angucken.
Unbedingt.
Die Tanzszene französisch. Was hast du denn da?
Also was mir aufgefallen ist, jetzt mal von dem Tanz abgesehen, ist diese ganzen kleinen Spitzen, die sie da eingebaut haben. Also sie leckt zum Beispiel einen Lolli an und legt den dann einfach wieder auf den Tisch drauf. Oder sie bringt zwei, ich glaube, es waren Playmobil-Figuren oder so, bringt zwei Playmobil-Figuren in eine Position, die man jetzt vielleicht mit Playmobil-Figuren nicht unbedingt nachspielen würde. Und macht da auch noch
nasty,
andere Dinge.
Ja.
Mhm, genau. Ja, ein bisschen nasty, genau. Und das, sowas hast du halt überhaupt gar nicht. Du hast keine sexuellen Anspielungen in der amerikanischen Serie. Du hast diese kleine Bosheit mit dem angeleckten Lolli nicht. Sie klaut sich halt einen Lolli und lutscht den dann die ganze Zeit und damit ist es das gewesen. Oh, und der Kaugummi. Stefan, der Kaugummi, ganz am Anfang.
Bitte, ja, genau.
Sie katscht ja die ganze Zeit den Kaugummi, während sie dahin fährt im Bus und pappt den dann an, sie muss sich ja umziehen, sie pappt den dann dort einfach an den Spiegel in der Umkleide.
Quatsch. Ja, französisch.
Macht die im Amerikanischen nicht?
Nein. Die ist sehr gut erzogen. Was ich nicht verstehe. Und das Ganze, ihr Tanz ist choreografiert, als ob sie den schon häufiger zu Hause geübt hat.
Vorm Spiegel auf jeden Fall.
Vorm Spiegel auf jeden Fall. Und ich habe auch gedacht, boah, das ist so ein Cheerleader-Look. Ne? Also so.
Oder so Tanzfilm.
So Tanzfilm, es erinnert an Dirty Dancing. Und
oder sowas in der Richtung, genau.
Ja, ja, so, ne? Und da habe ich gedacht, boah, das, ja, warum muss man das jetzt so machen? Und die Französin wirkte eher so natürlicher, spontaner und.
Na, so wie wenn sich halt eine Frau, die Spaß hat, während dem Putzen in ihrer Wohnung rumzutanzen, als würde die das da halt auch tun. Und da siehst du halt nicht unbedingt besonders elegant oder besonders schick oder besonders attraktiv aus. Da siehst du halt auch einfach mal albern aus in dem Moment. Weil es ist ja egal, es sieht dich ja niemand. Und du hast einfach Bock, aus dir rauszugehen.
Ja, und die Amerikanerin, die hat ein Spray und dann sprayt sie oben die Neonlampen noch ein und wischt auch sehr im Takt der Musik. Das macht die Französin auch, aber es wirkt komplett choreografiert, durchgestylt, ich sag mal typisch Ami-mäßig, während das bei der Französin so ein bisschen rougher ist, ne? Also, ja.
Es ist sehr ästhetisch im Amerikanischen, das muss man dazu sagen. Es ist wirklich eine schöne Szene, es ist schön anzusehen, es macht auch Spaß dazu zu gucken.
Ja.
Aber authentisch ist das nicht, das muss man auch dazu sagen. Nee, authentisch
ist
das Französische.
Auch typischer Ami-Schick, sag ich mal, so ein bisschen despektierlich, weil ich finde, das ist dann alles sehr durchgeglättet und es fängt an, mich so zwischendurch zu stören. So, ne? Also einerseits kann man das gut so weggucken, da ist kein Störmuster im Kopf drin, aber das ist dann zu glatt. Ne? Also, ja.
Und das ist auch ein Wort, was wir die ganze Zeit verwenden, ne? Glatt, geklettet, übergebügelt. Das ist, Das ist so der Charakter dieses Remakes und halt nicht nur dieses Remakes. Das ist immer mal wieder aufgefallen, da kommen wir auch gleich noch drauf. Und da würden wir an der Stelle mal den Exkurs machen.
Ein Exkurs, bitte.
Ja, und zwar zum sogenannten Hays Code, der die amerikanische Filmgeschichte, das amerikanische Filmen, das Kino, aber auch die Seriengestaltung 30 Jahre, über 30 Jahre sogar intensiv geprägt hat, aktiv und es bis heute passiv noch immer tut, weil 30 Jahre, das geht nicht spurlos vorbei.
Ja.
Kleiner Exkurs, was das überhaupt ist. 1930 ist entstanden durch Druck von Kirche, Politik und öffentlicher Moral. Der sogenannte Hays Code, zunächst war das eine freiwillige Selbstzensurmaßnahme der US-Filmindustrie. Und der galt dann aber verpflichtend von 1934 bis 1967, denn es drohten Zensurgesetze von Regierungsseite. Und da hat man in vorauseilendem Gehorsam den Hays Code aktiviert. Er hat also, wie gesagt, über 30 Jahre die US-Erzählstruktur geprägt. Und das bedeutet keine Ambiguität, keine Grauzonen und eine klare Moral. Und das ist genau das, was wir auch in High Potential jetzt sehen, nicht nur in High Potential, auch in vielen anderen
geremakten Serien. Ne? Das muss man ja auch so sehen.
Jahrzehnte später, wir reden, wie gesagt, von 67.
Alt, ne? Ja. 67, ja, immer noch.
Und wir haben jetzt 25, das darf man da wirklich nie, also es sind fast 60 Jahre. Ja, fast 60 Jahre. Fast 60 Jahre später, das Ding galt was über 30 Jahre und wir sehen die Auswirkungen noch heute. Und zwar in geglätteter Darstellung der Charaktere. Sexualität haben wir nicht. Also jedenfalls nicht sowas wie im Französischen hier mit den Playmobil-Figuren. Ja, dann auch noch mit dem Kinderspielzeug solche Szenen nachzustellen. Ui. Um Gottes Willen.
Ja.
Konflikte, da sind wir auch eher scheu. Und die Exzentrik, hatten wir auch gesagt, die ist relativ weg, spätestens ab Folge 2 der amerikanischen Serie.
Genau, und immer noch mal sehen, das ist hier eine TV-Serie, wo Werbung geschaltet werden soll, eingebettet in so ein Konsumumfeld. Bei einzelnen Filmen und einzelnen Serien ist das in Amerika auch anders, aber wir sind hier im sehr starken Mainstream-Bereich. Ne?
Und wir sind nicht nur im sehr starken Mainstream-Bereich, das kannst du ja zum Beispiel bei einer HBO-Serie auch sagen, aber HBO, die sind halt mutig, die trauen sich Dinge.
Oder FX.
Genau. Aber bei einer ABC-Serie, wie gesagt, das ist TV, das ist wirklich, die wollen die komplette USA eigentlich bespielen.
Ja, ja.
Und da hast du dann halt nach wie vor diese Nachläufer, diese Nachwehen des Hays Code, den spürst du nach wie vor durch.
Ja, und da kann ich an dieser Stelle mal klugscheißern, denn ich bin ja tatsächlich selbsternannter Fachexperte für Comics und nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Comics in Amerika aufgekommen. Da gab es aber auch ganz viele Comics mit exzessiver Gewalt, Folter, Blut, Sadismus, Horrorelemente, also EC-Comics haben da herausgeragt. Und dann ist ein Psychologe, Dr. Prügelpeitsch oder so, auf die Idee gekommen. Ich glaube...
Dieser Name ist erfunden, möchte ich dazu sagen.
Ja, Spoiler. Genau. Ne? Nee, der hieß Wertham und der hat ein Buch geschrieben, Seduction of the Innocent, und hat gesagt, Comics sind nicht gut für die Kids. Und dann hat es eine Senatsanhörung gegeben. Und dann haben die Verlage sich einer Selbstzensur unterworfen, also ähnlich wie hier auch im Film. Und es gab den Comic Code. Und damit war das Ganze ziemlich glatt gespült. Keine vulgären Sprache mehr, keine Flüche, bloß nichts mit Rassismus. Polizisten, Behörden mussten mit Respekt dargestellt werden. Gut, da kann man ja nichts von haben. Keine Sympathie für Verbrechen. Hier auch wieder keine sexuelle Anspielung, Nacktheit, unsittliche Darstellungen, Drogenkonsum, Tabu und so weiter. Und das
also alles, was interessant sein könnte.
Alles, was interessant war, wurde durchgeknallt. So, ne? Und ab den 70ern ist das dann, Ende der 70er ist das dann aufgelöst worden, ähnlich auch bei den Filmen, da war es ja 67. Da gibt es deutliche Parallelen. Auch im Comic hat man dann plötzlich Drogenprobleme gehabt, sind viele Schwarze aufgetreten und so weiter. Horror ist gekommen, Sexualität explizit zum Teil. Gut, Comic ist ja auch ein weites Feld, ist ja nicht nur Mickey Maus. Und endgültig ist dann dieser ganze Code 2011 verschwunden. Der war immer oben rechts in den Comics eingeprägt als Comic-Code. Und ja, und das zeigt eben auch ein hoher Druck der öffentlichen Meinung. Wir haben das in Deutschland so ein bisschen anders. Wir haben ja diese freiwillige Selbstkontrolle. Und in den normalen Serien im Fernsehen, so wie Derrick, würde man auch sagen, jetzt mal als Beispiel, ist auch alles glatt gebügelt, keine explizite Gewalt, keine Sexualität, kein Rassismus, keine gesellschaftlichen Konflikte, die über den Münchner Vorort hinausgehen. So, ne?
Also es kommt doch sehr auf die Konzeption drauf an, ne? Also auch gewisse Tatorte oder gewisse,
Ja.
was weiß ich nicht, was wir hier für deutsche Serien haben, beschäftigen sich ja durchaus zumindest auch und vielleicht auch erst mittlerweile mit intensiveren oder schwierigeren Themen.
Genau, beim Tatort hatte man zeitweise das Gefühl, wir machen erst das soziale Problem,
Ja,
dann
ja.
schreiben wir eine Doktorarbeit dazu und
Ja.
anschließend machen wir einen Krimi draus.
Ach
So,
du
also
Schande.
war ein
Ja, gut,
bisschen
das ist vielleicht
überladen,
auch
so
etwas schwierig.
fand
Ja.
ich so, ne? Ja.
Ja.
Aber genau, es gibt also diese Codes, diese Selbstkontrollen und dieser Druck, Serien anders zu machen und das führt in Amerika zur Glätte. Und in Frankreich ist man da halbwegs normal geblieben, wobei es da auch natürlich Dinge gibt, die man ins Fernsehen als TV-Serie trotzdem nicht machen würde.
Höchstwahrscheinlich, ja. Und dafür ist es dann halt auch ganz gut, dass es die Streamer gibt. Sowas
Ja,
wie Netflix oder sowas wie
genau.
Apple. Weil ich
Ja,
glaube,
bei
bei Disney wäre es eher schwierig. Die würden wahrscheinlich auch eher TV-Serienniveau bevorzugen.
Ja, die übernehmen ja auch ABC. Also, ne? Disney macht ja ABC. Bei Marvel ist es so, dass die dort zum Beispiel in der neuen Folge von Daredevil explizite Gewaltszenen haben. Da brechen Knochen. Da wird richtig Fett reingegangen. Das ist mindestens ab 16. Da steuern die das über Zugangscodes, dass nicht jeder ran kann. Also, das wird hier so ein bisschen gebrochen.
Zugangscodes, okay. Also wenn
Ja.
ich mich zum Beispiel erinnere an Doctor Strange 2, den ich ja im Kino gesehen habe, Komma leider, wenn ich mich
Ja.
da aber an die Abschlussszene, also an den Showdown erinnere, mit dem Zombie-Viech, also mit dem Zombie Doctor Strange,
Strange, ja.
das war schon gerade für Marvel eine Nummer härter, also für
Ja.
Marvel-Filme.
Ja, die sind da ein bisschen weitergegangen in letzter Zeit. War auch immer die Kritik, dass das alles weggespült worden ist. Genau, die Comics waren teilweise härter, ja.
Ja, und wenn du dir natürlich die Animationsfilme anguckst, von Spider-Man zum Beispiel, da hast du jetzt mit Miles Morales auch endlich mal einen schwarzen Charakter, einen schwarzen Protagonisten. Das
Genau,
als Spider-Man, schockierend.
die waren unterrepräsentiert, das stimmt. Die Filme
Und die
sind
Serie
teilweise
ist,
anders,
findest du
was auch
toll.
viel kritisiert wird, dass die da einen Charakter, der mal ein Mann war, eine Frau war, aber das führt jetzt zu
Ja,
weit. So, ne?
genau. Da kommen wir aus dem
Und
eigentlichen
außerdem
Thema
sind wir da
raus.
nicht im Bereich, warum werden europäische Inhalte veramerikanisiert? Und ich glaube, ja, da sind wir, glaube ich, noch nicht so richtig weit, oder? Warum
Nee,
macht man
deswegen gehen wir
das?
jetzt auch einen Schritt weiter
Ja.
und machen den kleinen Theorie-Exkurs, aber keine Sorge, wir langweilen euch jetzt nicht zu Tode mit Theorie. Wir haben natürlich, wie immer, Beispiele mitgebracht. Wunderschöne Beispiele aus der Praxis. Und wir starten mal mit der kulturellen Adaption, die
Okay.
da bezeichnet die bewusste Umformung kultureller Inhalte für ein anderes Zielpublikum. Und da haben wir zwar kein Krimi-Beispiel mitgebracht, aber ein Comedy-Beispiel, das gerade auch in Deutschland aktuell ist, nämlich Ghosts. Gerade aktuell in der
Ja,
ARD-Mediathek. Ja, ne? Ja.
genau. Erzähl mal kurz, worum es geht, vielleicht,
Ja,
damit
es
unsere
geht
Zuhörer das.
um, genau, es geht um ein Pärchen, das eher so in der maximal unteren Mittelschicht ansässig ist, so sozial, die gerade eine Wohnung suchen, händeringend, und die Frau erbt ein Haus von irgendeiner über zig Ecken Anverwandten, die sie auch nicht kennt.
Ja.
Und sie, übernehmen das Haus auch, sie wollen da auch wohnen. Und durch einen Unfall, der sie in eine Nahtoderfahrung bringt und auch in ein Koma, kann sie dann plötzlich Geister sehen, die Geister, die da in dem Haus leben.
Genau, und das ist kein normales Haus, das ist ein fettes Anwesen, eigentlich schon so eine Art Schloss. So, das
kurz wird davor, ja.
Und davor genau dargestellt. Und das ist bevölkert von einigen Geistern, also Leuten, die da mal gelebt haben und aus verschiedenen Jahrhunderten und nicht weggekommen sind. Und die bilden
Jahrtausenden
so
ja teilweise sogar.
Jahrtausende, natürlich. Wir haben auch Neandertaler im Deutschen zumindest. Und die müssen irgendwie miteinander klarkommen. Die leben sitcom-mäßig so zusammen und treffen nun auf das neue Pärchen, das da ein Hotel vielleicht draus machen will. Und und genau, das Original ist aus Großbritannien.
Absolut korrekt. Da sieht man auch die soziale Schwierigkeit, die die haben, sehr viel mehr als bei der deutschen Adaption zum Beispiel. Ja. Also die gucken sich wirklich Häuser bzw. Wohnungen an. Es ist ja in Großbritannien eher üblich, Häuser zu kaufen oder zu mieten. Aber auf jeden Fall ganze Häuser und keine Wohnungen.
Ja.
Mal abseits von der Großstadt auch klar. Und was die sich da angucken, da würde ich persönlich nicht in meine große Zehe reinsetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist schon ziemlich gruselig. Aber was auch gruselig ist, ist das Haus, was sie erben.
Ja.
Da würde ich im Leben nicht reinziehen.
Ja.
Das ist im Britischen alles wirklich sehr extrem. Die Situation ist extrem, das Haus ist extrem, die Charaktere, die sind auch alle komplett durchgeknallt. Und einmal durch die Jahrhunderte bzw. durch die Epochen alle durch.
Ja.
Das macht großen Spaß.
Und dann ist das adaptiert worden ins Amerikanische.
Ja.
Und da gibt es schon Unterschiede.
Da gibt es alleine schon Unterschiede, was das Haus selber anbelangt.
Ja.
Weil in das Haus, was sie dort im amerikanischen Sektor haben, würde ich im amerikanischen Sektor, ja, das klingt auch wie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also was die in der amerikanischen Serie haben, kann man durchaus einziehen. Bisschen entstauben.
Finde ich auch, ja, genau.
Genau. Ist kein Problem. Und im Deutschen, Stefan, was würdest du sagen?
Ja, ist alles ganz nett. Also das Pärchen ist nett, die sind auch nicht so im unteren Bereich. Also die haben zwar Geldprobleme, aber nicht so richtig doll. Spielt auch keine große Rolle. Und die kommen da hin und denken, ach schön, das können wir ja schön gleich mal renovieren und so. Ne? Die Geister sind entsetzt. genau.
Die Geister sind aber in allen Adaptionen entsetzt.
Genau, die sind auch sehr ähnlich, die Geister, wobei der eine hat einen Pfeil durch den Hals bekommen, das war, das ist einmal, zweimal, glaube ich, ein Mann und einmal eine Frau. Also im Deutschen ist es eine Frau.
Ja, das ist dann auch eine Lehrerin geworden, weil wir dieses, Fähnlein Fieselschweif, wie heißt denn das jetzt gleich nochmal?
Der Pfadfinder.
Der Pfadfinder, danke. Wir haben ja diese Pfadfinderkultur bei uns in Deutschland nicht so, wie es im Amerikanischen üblich ist. Und offensichtlich auch im Britischen, denn da ist auch irgendwie sowas.
Ja, und auch nicht mit eigenen Uniformen. Und da zeigt sich ja eben, das ist eine bewusste Umformung kultureller Inhalte für ein anderes Zielpublikum.
Genau.
Das würde jetzt im Deutschen keiner verstehen. So, und deswegen musste man das so ein bisschen umformen und anpassen, was völlig normal ist und klar, ne? Ja.
Genau. Und das ist dann praktisch auch die kulturelle Adaption. Die Geister wurden halt in die jeweiligen Kulturen umtransformiert, sagen wir mal so. Das, was man halt im Deutschen, im Britischen, im Amerikanischen als kulturell typisch empfinden würde, das hat man dann auch genommen für die Geister.
Aber musste man ja auch, weil die sollten ja früher auch in dem Haus gewohnt haben und da kann ja jetzt
oder auf dem Grundstück auf jeden Fall. Das Haus ist ja noch nicht so alt, dass da Neandertaler hätte wohnen können.
Ja, genau. Und deswegen kann auch kein britischer General in einem ehemals deutschen, also in einem deutschen Haus wohnen, umgekehrt. Ne? Das hat man dann richtig schön umgeformt. Und dann ist es ein Remake mit viel größeren Anpassungen, als wir es bei High Potential haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall, genau.
Genau, ja. Also ich fand tatsächlich die deutsche Serie von Ghosts konnte man durchaus gucken.
Die ist hübsch.
Die ist hübsch, ne? Und tut keinem weh und ist nett gezeichnet, kann man gut gucken, ja.
Ich finde sie fast schon etwas zu nett und zu freundlich und zu hübsch.
Ist eine Vorabendserie, ja.
Ja, man merkt's. Aber wie gesagt, die tut keinem weh, das kann man gucken. Das Amerikanische, die finde ich wirklich auch sehr schön. Das ist auch so eine richtige cozy Serie. Nicht ganz so hübsch und freundlich und lieb und süß wie das Deutsche, aber trotzdem auch wirklich richtig schön. Und wenn man es ein bisschen biestiger möchte und ein bisschen unangenehmer und ein bisschen dreckiger und ein bisschen kaputter, dann guckt man sich das britische Original an.
Genau. Und tatsächlich gibt es solche kulturellen Adaptionen häufiger. Also mir fällt nochmal die Serie Therapy ein oder Die Therapie, wo das die Ursprungsserie in Israel entstanden ist. Die Israelis entwickeln ganz viele gute Serien, die mehrfach adaptiert werden. Und das ist dann ins Amerikanische adaptiert worden mit auch eigenen Problemen, die eher so typisch amerikanisch sind. Das Setting ist geblieben. Immer hat man mehrere Personen, die in Therapie gehen, und man sieht dann immer, ja, je nach Serienformat 42 Minuten eine Therapiestunde, und dann kommt in der nächsten Folge die nächste, und dann wird die Frau vom Anfang dann irgendwann nochmal in der nächsten Sitzung gezeigt. Das ist eine gute Sache, ein klares Setting, ein bisschen kulturell umgeformt, so, und ja. Genau. Und wir hatten noch ein Beispiel rausgesucht für mehr so ein Krimi-Ding, weil wir ja ein Krimi-Podcast sind. Und
wer hätte es gedacht?
Genau, und da ist uns die Brücke eingefallen, ne?
Genau, ja. Da sind wir dann eher im Bereich Transkulturalität. Da muss ich sämtliche Buchstaben zusammensuchen, um nicht durcheinander zu kommen.
Jetzt wird soziologisch, ja.
Jetzt wird soziologisch, genau. Und da sind wir im Bereich ineinandergreifen kulturelle Elemente. Und da bist du ja alleine schon innerhalb dieser Serie in diesem Thema. Wir haben im Original das Dänische und das Schwedische, und in den Adaptionen, da gibt es eine amerikanische Adaption, da sind wir im US-amerikanischen und im mexikanischen Bereich. Es gibt eine deutsch-österreichische Adaption, und ich glaube, es gibt auch noch andere Adaptionen in anderen Winkeln der Erde.
Ja, und vielleicht muss man kurz erklären für alle die die Serie Die Brücke oder Adaption noch nicht gesehen haben. Auf der Brücke von Dänemark nach Schweden, wie heißt die jetzt noch? Das weiß ich nicht mehr.
Öresundbrücke?
Oder Suche, Dings, wir suchen es raus. also mitten auf der Brücke, und zwar an der dänisch-schwedischen Grenze, quasi, da müsste man sich so einen Strich vorstellen, da ist noch Dänemark und da ist schon Schweden. Wenn man von Dänemark aus guckt, liegt eine Leiche, die Hälfte liegt in Dänemark und die Hälfte liegt in der Skandinavien, in Schweden.
Und das ist wortwörtlich gemeint mit die Hälfte.
Ja, genau. Und dann stehen die sich gegenüber und denken, ja, da sind wir irgendwie beide zuständig.
Schöne Scheiße.
So, und das ist die Grundstory, wodurch man dann die Möglichkeit hat, verschiedene Rechtssysteme, verschiedene Arten von, wie betrachtet man die Dinge, voranzutreiben. Und dann wird der Film gelöst. Quatsch, der Fall wird gelöst in der Serie mit unterschiedlichen Charakteren. Und diese feinen Nuancen, die man hat zwischen denen auf der einen Seite und den Schweden auf der anderen Seite, die man als Deutscher jetzt vielleicht auch gar nicht so erfasst, die sind dann in der amerikanischen Version sehr viel drastischer, weil da gibt es keine Brücke, sondern da gibt es eine Grenze zwischen El Paso und Juarez oder so heißt das. Und da sind auf der einen Seite die amerikanischen Ermittler und auf der anderen Seite die mexikanischen Ermittler. Und da geht es richtig nochmal in die Konflikte der jeweiligen Länder rein und die unterschiedlichen Dinge. Also Mexiko und Amerika muss man, glaube ich, gar nicht erzählen mit den ganzen Grenzkonflikten und der seltsamen Mauer da und was es da nicht alles gibt. Das ist schon sehr,
Ja, da hast speziell du wirklich sehr viel Konfliktpotenzial.
Genau, und da wird eigentlich nur die Grundidee adaptiert, liegt eine Leiche mitten auf der Grenze und beide denken, so ein Mist, hätte man die nicht weiter schieben können oder nein, und dann sind jetzt beide zuständig.
Könnte mal ziehen, bitte, danke.
Genau, so, und da muss man sich dann halt so ein bisschen einigen, ne?
Genau. Und dann hätten wir auch noch was Remakes teilweise etwas problematisch macht. Und zwar sind wir da an der Grenze zwischen Aneignung und Veränderung. Remakes befinden sich ja immer auf einem Spektrum irgendwo dazwischen. Das ist ja einfach im Remake inbegriffen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich eine Wertschätzung dem Ursprungsmaterial gegenüber zeigen oder halt nicht. Und gerade bei dem Film Speak No Evil haben wir da eher den oder auch nicht Part.
Ja, das heißt?
Ich kenne den dänischen Film
Ja, okay,
Der
erzähl
ist
mal,
sehr
worum geht's
unangenehm.
da?
Es geht um zwei Familien, die sich im Urlaub kennenlernen und die eine Familie lädt die andere Familie dann ein, um mal da vor Ort mit zu sein. Das ist eine dänische Familie und eine niederländische Familie und die dänische Familie geht zu der niederländischen Familie zu Besuch.
Ah, okay, ja.
Genau. Hätte man eigentlich nicht adaptieren müssen, weil die sowieso die ganze Zeit Englisch sprechen, weil Niederländisch und Dänisch, das ist nun mal nicht dieselbe Sprache.
Ja.
Aber man hat es trotzdem gemacht und der dänische Film ist hochgradig unangenehm in seiner Stimmung.
Ja.
Er ist aber untergründig unangenehm und er ist vor allem auf einem Niveau unangenehm, dass es für den Durchschnittszugucker auch wirklich fühlbar ist. Horrorfilme, die sind ja manchmal auch so ein bisschen komplett drüber, sodass man auch nicht mehr
Ja.
wirklich mitfühlen kann.
Ja.
Und wir sind hier eher so, wir hatten es vorhin, Stefan, in der Schauergeschichte, da
Ja.
wo du halt auch wirklich richtig reinfühlen kannst und wo du dich manchmal auch fragst, Leute, warum tut ihr das? Bitte tut das nicht. Aber irgendwie ist es nachvollziehbar, dass sie es tun, weil es gibt halt unterschiedliche Leute, die unterschiedlich agieren und die agieren halt so und es ist unangenehm bis zum Ende.
Ja, und dafür hat man das Wort subtil erfunden. Also es ist
Richtig.
nicht so klar, deutlich, die Spannung wird aufgebaut, es werden Ängste gemacht. Das Ganze ist ein Horrorfilm, ne?
Das ist ein Horrorfilm, genau.
Ja,
Ja.
und das amerikanische Remake.
Da sieht man eigentlich im Trailer schon alles. Du siehst
Ja.
den Trailer und hast den kompletten Film gesehen.
Ja.
Es wird also das, was eigentlich die Spannung, wodurch die Spannung aufgebaut wird, das wird im Grunde komplett schon vorweggenommen. Ich will es jetzt nicht sagen, das eine Element, was das Ganze
Ja.
kippen lässt, was den Film kippen lässt. Du hast dieses Element im Trailer zum amerikanischen Film. Ich dachte, ich sehe nicht richtig.
Ja, das ist eine blöde Angewohnheit, dass im Trailer schon das Ganze erzählt wird und du dich fragst, warum gehe ich
Ich
da
will
eigentlich
gar
noch
blitzen.
rein?
Ja, eben.
Krass, krass.
Ist doch
Also eine
quakig,
blöde
sowas.
Angewohnheit, finde ich auch,
Na.
ja.
Und die haben das Ende verändert. Das ist ja grundlegend vollkommen legitim, das Ende
Ja.
zu verändern. Das Problem ist halt, sie haben das, was den Film so unangenehm macht, bis zum Ende. Das haben sie halt aufgelöst und ein Happy End draus gemacht.
Ja.
Und das kann man
Mit
machen. Es ist vielleicht fürs amerikanische Publikum dann auch passender, aber
Ja, beim
naja.
Beispiel, ne, dänische Vorlage, subtile soziale Ängste und im US-Remake direkter, expliziter und klar moralischer ausgerichtet, obwohl es dieselbe Vorlage ist, ne? Und die Amerikaner haben den dänischen Film ja gesehen.
Davon gehe ich einfach mal aus,
Und
sonst
dann
hätten
sind die
sie ihn ja nicht
rangegangen und
adaptieren
haben
wollen.
gedacht, so, jetzt packen wir das mal um und ja, das stimmt. Also
Ja.
Aneignung und dann aber nochmal verändert und geglättet, würde man so sagen, oder?
Geklättet, genau, verpositiviert, aber das ist halt das Ding so beim europäischen Film, dass du durchaus regelmäßig kein Happy End hast.
Genau, gibt auch
Aus gutem Grund.
offene
Ja,
Enden,
auch das. Ja.
ja.
Und nicht offenes Ende im Sinne von, damit wir eine Fortsetzung machen können, damit wir die Kuh noch
Nee.
weiter melken können. Nee, das war nicht die Kuh. Egal.
Ja.
Aber ja, nee. Naja, genau.
Okay, das sind dann nochmal unterschiedliche Sichtweisen für ein unterschiedliches Zielpublikum und eine und dieselbe Story wird dann unterschiedlich erzählt, aber man beruft sich nicht auf eine historische Vorlage, sondern der eine hat die Serie gesehen und gedacht, ja, das adaptieren wir, das können wir gut gebrauchen. Oder was sind da so die Gründe?
Naja, was die Gründe sind, also ich würde sagen,
Also
es gibt
künstlerische
zwei.
Gründe sind es, glaube ich, nicht, ne?
Ich
Also habe ich
bezweifle
so
das
den
leider
Eindruck,
auch.
ja, das,
Naja,
ne? Also
ich bezweifle
schade,
das
ja.
auch. Also ich würde sagen, es gibt da zwei große Themen, die wir uns da anschauen können. Warum werden Remakes eigentlich gemacht? Was soll denn
Ja,
das?
ja.
Und der eine Grund wird einfach sein Bequemlichkeit. Das Material ist ja schon da. So nach dem Motto.
Praktisch.
Ist schön, ne? Schön, dass die Europäer da schon vorgearbeitet haben.
Vielen Dank, Europe. Now we take
Ja, wir können das besser als
over.
ihr. Nee, Quatsch. Also
Ja.
der Punkt ist ja, US-amerikanische Markt, so rum, das ist ja ein riesiger. Der
Ja.
ist ja so groß wie das westliche mittlere Europa. Also so EU-Markt, US-Markt. wird wahrscheinlich selbst auch noch nicht hinkommen. Das heißt aber auch, dass sie sich nicht großartig umgucken müssen. Sie müssen nicht zwingend über den Tellerrand gucken, weil es im eigenen Land schon so viel gibt. Das heißt, sie sind sehr auf sich selbst fokussiert, sehr zentriert.
Ja, binnenorientiert, ne?
Hm. Binnenorientiert, genau.
Ja.
Und das kann natürlich auch zu Schwierigkeiten beim Publikum selber führen, weil sie halt nur diese eine Art kennen und vielleicht, wir haben das Publikum ja nicht gefragt. Ja. Ich weiß nicht, ob diejenigen, die zuständig sind, das Publikum gefragt haben. Vielleicht nur diese eine Art wollen, das Amerikanische halt.
Das kann gut sein. Also bei deutschen Serien habe ich ja manchmal auch den Eindruck,
ja, das ist
dass es sehr binnenorientiert ist, immer das Gleiche, so bis hin zur Kameraführung. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, und deswegen, ja, US-Formate. Ja, kennt man von den Krimiserien auch, die sehr ähnlich sind.
Ja. Original sich anzugucken, da musst du ja schon auch, sag ich mal, einen Schritt mehr gehen. Da musst du entweder synchronisieren oder du hast Untertitel. Ja. Wir sind jetzt Synchronisation gewohnt in Deutschland. Wir sind ja eine Synchronnation, so wie Japan auch. Mhm. Aber in anderen Ländern wie Dänemark zum Beispiel oder auch andere Nachbarländer, da gibt's halt Untertitel. Die hören die ganze Zeit das Englische und lesen dann halt mit.
Ich hatte mal einen amerikanischen Austauschlehrer im Englisch-Leistungskurs. Und der hat sich über das Fernsehen so ein bisschen mokiert und hat gesagt, mein Gott, also hier berichtet ihr ja noch über andere Länder. Also das machen wir ja gar nicht.
Richtig, ja. Das sind wir dann in der Politik, ja.
Und ich hab das Gefühl, der Amerikaner ist sich da sehr treu geblieben. Und auch bei Donald Trump habe ich eher das Gefühl, die Bildung kommt aus dem Fernsehen und nicht aus dem Kennenlernen anderer Nationen oder dem Vergleich oder der Kultur. Sehr, sehr binnenorientiert und das geht da nicht drüber hinaus. Tatsächlich ist es auch so, dass so Arthouse-Kino, das Deutsche, überwiegend in Metropolen wie New York gezeigt wird. Da dann auch mit Untertiteln, aber ein sehr, sehr spezielles Publikum. Haben wir hier auch ein sehr spezielles Publikum.
In Berlin,
aber da, glaube ich, ist es in der Breite gar nicht. Was ich bei Netflix ganz gut finde, ich weiß nicht, ob es eine Auswirkung auf Amerika hat, aber Netflix bringt ja zunehmend Serien, die in anderen Ländern produziert worden sind, für diese Länder, aber eben auch für alles andere. Also ob das südkoreanisch ist oder polnisch oder japanisch oder so etwas. Also man kann, wenn man will, über Netflix jede Menge unterschiedliche Kulturen und auch kulturell anders geartete Krimis sehen, ne?
Das kann man tun. Netflix ist ja aber nun auch so gepolt, dass es dir das zeigt, wofür du dich scheinbar interessierst.
Ja,
und wenn du zum Beispiel, richtig, und wenn du zum Beispiel hin und wieder aus eigenem Anlass heraus japanische Serien dir angeguckt hast, warum auch immer du das tun solltest, also ich zum Beispiel, weil ich es einfach cool finde, ist auch ein Grund, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dir andere japanische Serienfilme, koreanische Serien, indische Serien vorgeschlagen werden, weil du dich ja scheinbar für den asiatischen Markt interessierst.
Genau, das ist sehr bequem und führt für aber Netflix, dazu, dass man natürlich in der Blase bleibt, hier in der Serienblase.
Ja. Richtig, und so hast du es halt auf dem amerikanischen Markt, wenn der Durchschnittsamerikaner sich bei Netflix halt keine nicht-amerikanischen Serien anguckt, wird er wahrscheinlich damit auch nicht in Berührung kommen. Automatisch von Netflix aus her halt.
Ja, aber es ist natürlich so, du hast gesagt Bequemlichkeit, aber grundsätzlich ist es so, dass man bei seinen Leisten bleibt, dass man das guckt, was man immer guckt. Man zieht das an, was man immer anzieht.
Das ist doch langweilig.
Natürlich ist das langweilig, aber es ist bequem und es ist irgendwie, tja, weiß ich auch nicht.
Ich
würde es nicht dauernd machen. Also gerade bei Filmen finde ich andere Sachen. Ich freue mich immer mal, was Neues kennenzulernen. Ja. Das setzt aber ein bisschen Neugier voraus. Und vielleicht ist Neugier und Konsum dann auch nicht so. Also wenn du immer nur neugierige Konsumenten hast, wage ich jetzt mal so sozialkritische These, immer nur neugierige Konsumenten hast, dann ist es viel schwieriger für dich vorherzusagen, was die morgen und übermorgen kaufen
das
werden.
Stimmt.
Das heißt, meine ganze Produktion ist sehr viel irrativer und ich muss mir überlegen, was wollen die wohl haben und so, während du ansonsten einfach Masse produzierst und sagst, same, same, but a little different und dann haust du es auf den Markt. Ne?
Und bei welchem Thema sind wir da? Beim Kapitalismus.
Ja. Ganz schreckliches Thema. In letzter Zeit wieder, ja. Weil der ist ja
Ja.
übergeblieben, ne? Im großen Kampf der Kulturen und ja, genau.
Ja.
Ja, ist natürlich total praktisch, hast du schon gesagt, ne? Billiger zu produzieren und
Es ist schon
einfacher.
getestet.
Es ist getestet, läuft. Und wenn man sagt, okay, wir machen es ein bisschen amerikanisiert und dann läuft es auch hier, ne? Ja.
Ja, so ungefähr, genau. Und wenn es tatsächlich, also wirklich mal einfach nur aufs Finanzielle runtergebrochen, wenn es wirklich für US-Produzenten billiger ist, die Remake-Rechte einzuholen und das Ding neu zu drehen, als das Ding zu synchronisieren und zu bewerben und zu betonen, weil ja auch die Schauspieler nicht bekannt sind, die Gegend ist nicht bekannt, nichts ist bekannt in dieser
Ja,
Serie.
ja.
Wenn das dann insgesamt gesehen billiger ist, das Ding neu zu drehen, ja, dann brauchst du dich halt auch nicht wundern.
Ja, und du hast nicht das Problem mit der Markenidentität. Also wenn du alles in eine gleiche Art und Weise machst, hast du eine konsistente Marke,
Ja.
lässt
Du
sich
musst
besser.
den Leuten nicht erklären, was du da eigentlich gerade verkaufst.
Nein, ne? Du sagst nicht, oh, wir haben ja was Schönes aus Frankreich. Und die sagen, ach nö.
Ja, das ist eine total meine
Ja.
andere Serie, Hilfe anders. Der Hauptcharakter ist auch so ein bisschen herausfordernd, Hilfe, Herausforderung.
Ja. Ja.
Ja, du musst hier mitdenken, Hilfe mitdenken.
Ich weiß nicht, wie das in Kanada ist. Kanada rückt ja gerade mal wieder so ein bisschen in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit, weil die ihren Zoll-Battle mit den USA haben und sehr selbstbewusst auftreten. Und Kanada ist ja zur Hälfte amerikanisch und zur Hälfte französisch geprägt.
Ja.
Also da weiß ich leider viel zu wenig drüber, als zu sagen, laufen denn jetzt beide Serien in Kanada zum Beispiel, High Potential und das kann man sich ja fast vorstellen, dass die vielleicht im französischen Teil auch französische Sendungen gucken. Weiß ich
Das ist eine
jetzt
sehr
aber
gute
nicht.
Frage.
Also
Nee,
Quebec
das weiß
zum
ich auch
Beispiel
nicht,
sieht
aber
mir
das
sehr
ist ein.
französisch aus, aber hat auch
Ja.
natürlich Anklänge an Amerika. Also wie ist das bei solchen Crossover-Kulturen? Fände ich
Das ist eine
interessant.
extrem
Ja.
spannende Frage,
Ja.
die wir jetzt aber auch nicht beantworten können, weil wir in die Richtung leider gar nicht vorrecherchiert haben.
Nein, hier sind wir nicht
Aber ich kann mir
vorbereitet.
das gut vorstellen, dass das, wir sind nicht vorbereitet, wir sind ausnahmsweise mal nicht vorbereitet auf eine Frage, die wir uns mitten im Podcast spontan zum ersten Mal
Ja, was
gestellt
dauert jetzt
haben.
auch? Ja, genau.
Sonst denken wir noch voraus, genau.
Ja.
Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das ist, wie du gesagt hast, dass dann halt französischsprachige Serien, ganz egal, wo sie halt herkommen, ob sie jetzt aus Frankreich, Belgien oder sonst wo kommen. Ich glaube, HEP ist auch sowohl Frankreich als auch Belgien, dass die dann auch in Quebec zum Beispiel gezeigt werden und High Potential ist dann halt eher in Toronto oder so.
Ja, kann gut sein. Also,
Ja,
ich
möglich.
kenne leider keinen Kanadier, aber genau. Könnte ich mir vorstellen, dass dann noch mal. Das gilt ja auch für alles andere. Also da würden die sozusagen im Kanada-Bereich die amerikanische Fassung nicht vermissen. Vielleicht, ich weiß es nicht, ob das so geprägt ist. Also ja, ich wollte da
Ich
immer
kenne
mal
mich auch
hin.
mit dem kanadischen Fernsehen oder
Ja.
Serienverhalten oder
Ja.
Filmguckverhalten überhaupt nicht aus. Ob die tatsächlich dann
Ja.
Serien zukaufen aus dem Ausland, aus Europa, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Genau.
Wäre natürlich irgendwie bequem.
Wir starten hier an dieser Stelle einen Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du sie zufällig kanadische Kenntnisse, also Kenntnisse über den kanadischen Fernseh- und Serienmarkt habt und über das Thema, werden französische Serien in Kanada geguckt, in Amerika ja nicht so, dann schreibt sie in die Kommentare und die könnt ihr bei Instagram machen. Die einzige Möglichkeit, gut Kommentare zu geben. Loggt euch ein, sucht euch jemanden unter Krimi-Quartett. Ja, okay.
Ja.
Du hattest am Anfang so einen Satz vorgelesen und das ist ja eine schöne Idee beim Erzählen, dass man am Ende auf den Anfangssatz wiederkommt.
Absolut, und das können wir hier auch tatsächlich machen,
Ja.
denn wie wir gerade sehr umfassend, ist nämlich schon bei über einer Stunde,
Ja.
sehr umfassend herausgearbeitet haben, tatsächlich adaptieren die USA nicht, um es besser zu machen, sondern weil sie glauben, dass es vom Publikum anders nicht akzeptiert würde. Und
Ja.
man muss dazu sagen, es funktioniert.
Ja.
High Potential ist die meistgeschaute ABC-Serie seit Grey's Anatomy. Und wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass Grey's Anatomy ein großes Ding war und ja, irgendwie auch noch ist.
Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht,
Ich bin gestern auch fast vom Sofa gefallen, als ich
Potential
das geguckt habe.
so meist geschaut ist. Da habe ich gedacht, dazu hat es gar nicht genug Potential und schon gar nicht high. Aber bezieht sich ja dann auch eher auf die Hauptdarstellerin als auf das.
Naja, und es ist halt im Fernsehen gelaufen. Das darf man dann auch nicht unterschätzen,
Ja.
was das noch für Auswirkungen hat, wenn was im Fernsehen läuft versus wenn etwas nur über Streamer läuft.
Genau, das denke ich auch. Ja.
Und solange es funktioniert, warum sollte man was dran ändern, ne? Never change a running system, von daher.
Ja, es muss ja letztendlich auch irgendwie Geld verdient werden. Ja.
Absolut, so ist das.
Wir haben ein Fazit.
Wir haben ein Fazit. Möchtest du fazitieren?
Ich verzitiere: US-Remakes spiegeln nicht die Kultur, eine kulturelle Verbesserung wider, sondern sind Ausdruck von Marktlogik und Anpassungsdruck. So hatten wir es, glaube ich, formuliert.
So hatten wir es formuliert, genau.
Und es
Und
bleibt auch so.
darüber kann man jetzt glücklich sein oder auch nicht.
Ja, genau.
Aber uns allen stehen ja beide Fassungen zur Verfügung. Ich glaube, was man dann aber immer mit im Kopf behalten muss, ist, wenn du dir eine amerikanische Serie anguckst, vielleicht prüfst du mal, ob es ein Remake ist und guckst dann auch noch mal ins Original rein. Ich wusste das zum Beispiel bei Ghosts nicht, dass es kein Original ist. Und ich wusste das auch ursprünglich bei High Potential nicht.
Und bei Ghosts wusste ich nicht, dass es keine deutsche Serie ist, sondern dass es irgendwo anders herkommt. Habe es zufällig gelesen oder ich glaube, du hast es erzählt. Ich habe, glaube ich, gesagt, ah, da kommt jetzt eine Serie. Und hast du gesagt, das gibt's? Oder es ist mir bei Instagram im Feed irgendwann aufgefallen. Und ja, und ich finde es eine super Sache, sich beides anzugucken und zu vergleichen.
Oder alles dreist bei Ghost dann, ne? Mittlerweile. Wobei Ghost soll noch in viele andere Länder importiert werden.
Genau, und das ist das Gleiche auch bei Therapie und bei Therapie auch nochmal sehr schön erkennbar, welche Probleme die Leute dann in unterschiedlichen Ländern haben, etc. Also in Frankreich ist die Serie jetzt mal zum Schluss nochmal angesiedelt worden nach den Attentaten in Paris. So, und dadurch hat es nochmal eine ganz andere Dynamik gekommen. Da haben die gesagt, boah, da nehmen wir noch was Neues dazu. Wir sind ja nicht in Amerika, wir können ja auch nochmal richtig einen Input bringen hier. Und ja.
Wir können Probleme ansprechen, ja.
Und dürfen das auch.
Ohne dass uns das Publikum das übel nimmt, genau.
Ja, oder vermeintlich übel nimmt. Ich bin mir nicht so sicher,
Vermeintlich, ja.
ob die das eigentlich wirklich alle wollen, was die glauben, dass die sollen.
Tatsächlich ich auch nicht, aber das ist ein anderes Thema für vielleicht eine andere Folge. Für heute haben wir uns leer gequatscht, würde ich sagen.
Ja, aber auch alles besprochen, finde ich. Mir fällt jetzt auch nichts
We weiß ich nicht. Ich
mehr
glaube, man könnte da wirklich bei dem Thema noch mindestens 2 Stunden weiterreden. Aber das werden wir heute nicht tun. Das machen wir bei der nächsten Folge.
Genau. Und da wissen wir schon, was kommt, aber ihr noch nicht. Seid gespannt. Und damit bis zum nächsten Mal.
Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Wenn euch das Krimi-Quartett gefallen hat, bewertet uns bitte auf Spotify, Apple Podcasts oder Amazon Music Podcasts. Eure Unterstützung bedeutet uns viel. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.